NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Juli 1871. Der Geburtstag des französischen Schriftstellers Marcel Proust.
Lange Zeit habe ich mich zu früher Stunde schlafen gelegt.
Zuweilen fielen mir, kaum war die Kerze gelöscht, die Augen so schnell zu, dass ich nicht dazu kam, mir zu sagen,
ich schlafe ein.
Und eine halbe Stunde später weckte der Gedanke, es sei Zeit, Schlaf zu finden, mich auf.
Wie spät es wohl sein mag.
Vielleicht bin ich vernagelt. Aber ich kann es nicht verstehen, dass ein Mensch 30 Seiten braucht, um zu beschreiben, wie er sich vor dem Einschlafen im Bett hin und her wälzt.
Ich hörte das Pfeifen der Züge, das von näher oder ferner herkommend mich, wie der Ruf eines Vogels im Wald, die Distanzen überbrückend, die Weite der menschenleeren Landschaft ermessen ließ, durch die der Reisende dem nahen Bahnhof zueilt.
Und der kurze Weg, den er zurücklegt, wird sich durch die angeregte Stimmung, die er all den unbekannten Orten und ungewohnten Handlungen verdankt.
Die letzte Unterhaltung, der Abschied im fremden Lampenschein.
In seine Erinnerung einprägen. In der süßen Gewissheit baldiger Heimkehr.
Nach 712 Manuskriptseiten, nach endlosem Lamentieren über das Versinken in unergründlichen Verwicklungen und der bangen Erwartung, niemals wieder an die Oberfläche gelangen zu können, weiß man noch immer nicht, worum es eigentlich geht. Was soll das alles? Was hat das zu bedeuten?
Die Verleger und Lektoren, die 1913 den ersten Teil von Marcel Prousts Monumentalwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit zu lesen bekommen, sind fassungslos. So etwas gab es noch nie. Seitenlang beschreibt dieser Autor nichts weiter als einen Mann mit Schlafstörungen. Zwischen Wachen und Traum wird er von Bildern, Gefühlen und Erinnerungsfetzen überschwemmt, taucht in die Vergangenheit ein, lässt eine versunkene Welt auferstehen. Proust stellt das so unvergleichlich präzise und differenziert dar, wie es vor und auch nach ihm niemand vermocht hat. Dennoch löst sein Wunderwerk zunächst Irritationen aus.
Proust hatte große Schwierigkeiten, den ersten Teil seines Romans an ein Verlagshaus zu bringen.
So Proust-Experte Gregor Schuhn, Juniorprofessor für Romanistik an der Universität Siegen.
Er hatte natürlich von Anfang an vor, diesen Roman im renommiertesten Pariser Verlagshaus zu veröffentlichen, nämlich bei Gallimard. Aber der Roman wurde dort abgelehnt. Also es gab eine Kommission, die über Publikationen entschieden hat. Der Chef dieser Kommission war Prousts Kollege André Gide.
André Gide hält Proust für einen Snob und geckenhaften Dilettanten. Eine Fehleinschätzung, die er sein Leben lang bereuen wird. Denn schon der zweite Band, Im Schatten junger Mädchenblüte, wird ein sensationeller Erfolg und mit dem höchsten französischen Literaturpreis ausgezeichnet. Der Autor selbst hat nie an seinem Werk gezweifelt. Um den 7 Bände umfassenden Jahrhundertroman schreiben zu können, war Proust sogar bereit, sich immer mehr von der Welt zurückzuziehen.
Ich lebe fast ausschließlich in meinen Büchern. Mein Geschick will es so, dass ich nur aus mir selbst Bereicherung ziehen kann.
Schwer asthmakrank, geräuschempfindlich bis zur Hysterie und voll panischer Angst vor Viren und Bakterien verlässt er kaum noch seine Wohnung. Das Schlaf- und Arbeitszimmer ist mit Korkplatten isoliert. Die Fenster hinter den schweren Vorhängen dürfen nicht geöffnet werden, solange er sich im Raum befindet. Da Proust gegen seine Hustenanfälle ein Asthmapulver verbrennt, gleicht das Zimmer bisweilen einer Räucherhöhle. Dort liegt er also in seinem Bett, beim schummrig grünen Licht der Nachttischlampe und schreibt. Schreibt ununterbrochen an den über 5000 Seiten seines Romanlabyrinths.
Das hat natürlich alles was Obsessives, was, ja, Neurotisches. Aber er hat sich dort auch eingeschlossen, um aus der Erinnerung heraus diesen Roman zu schreiben. Also er hat sein Studium in der Gesellschaft schon vor seinem Rückzug absolviert und wollte den Roman wirklich als Erinnerungsroman auch aus der Perspektive der Erinnerung heraus schreiben. In diesem abgeschotteten Raum, ohne Impulse von außen.
Die Erinnerung ist das zentrale Thema des Werks. Kaum einer hat sich so intensiv mit den geheimnisvollen Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart beschäftigt. Für Proust ist nicht die bewusste, sondern die unwillkürliche Erinnerung entscheidend, die durch einen Duft, einen Geschmack oder den Fetzen einer Melodie aus den Tiefen des Unbewussten hervorgerufen wird.
Daher lebt der beste Teil unseres Erinnerns außerhalb von uns, in dem feuchten Hauch eines Regentages, dem Geruch eines ungelüfteten Raums, dem Duft eines ersten Feuers im Kamin, das heißt überall da, wo wir von uns selbst das wiederfinden, was unser Verstand als unverwendbar abgelehnt hatte.
Im Roman ist es die berühmte Madeleine, ein kleines Sandgebäck, das der schnupfengeplagte und übel gelaunte Erzähler in eine Tasse Lindenblütentee tunkt. Der Geschmack des eingeweichten Kuchens katapultiert ihn unversehens in die Vergangenheit. Durchströmt von tiefem Glücksgefühl, erinnert sich Marcel an die sonnendurchfluteten Sommer, die er bei Verwandten auf dem Land verbracht hat. Combray heißt das Zauberwort, der Ort der blühenden Weißdornhecken, der Seerosen und Fliederbüsche. Es ist Prousts eigene Kindheit, die er dort auferstehen lässt, selbst wenn er den Namen des Dorfes erfunden hat.
Viele Szenen im Roman sind sehr dicht an seinem eigenen Leben, aber zum Beispiel werden Figurennamen verfremdet, Ortsnamen werden verfremdet. Also es gibt eine Reihe von Verfremdungsstrategien, derer Proust sich bedient, um eben den Roman trotz allem zu einem fiktionalen Kosmos auszuarbeiten.
Und doch hat er alles, was er beschreibt, auch selbst erlebt. Die Kindheit auf dem Land, die Ferien an der See, die elegante Welt der Belle Époque mit ihren Salons, Bällen und Soireen, die Abgründe von Sodom und Gomorra. Als Marcel Proust am 10. Juli 1871 in Auteuil bei Paris zur Welt kommt, ist er mehr tot als lebendig. Ein mickriges Sorgenkind, das von Anfang an in Watte gepackt wird. Sein Vater, ein hoch angesehener Mediziner, kann wenig dagegen ausrichten, dass die Mutter ihren kränklichen Erstgeborenen verhätschelt. Marcel weint viel, fürchtet sich vor dem Zubettgehen und vergöttert seine Maman.
Prousts Mutterliebe war, wie man heute sagen würde, stark ödipal geprägt. Also eine sehr übertriebene, ausgeprägte Mutterliebe, die ihn zeitlebens beschäftigt hat.
Mit 9 Jahren hat er seinen ersten Asthmaanfall, an dem er beinahe erstickt. Weil Marcel fortan nicht mehr mit den anderen Jungen toben kann, entwickelt er sich schon als Kind zu einem leidenschaftlichen Beobachter. Zugleich setzt er die Krankheit als Waffe ein, um sich vor unangenehmen Aufgaben zu drücken oder Zuwendung zu erheischen. Auch als junger Mann bleibt er hyperempfindlich und unselbstständig. Eine Weile studiert Proust lustlos Jura. Dann lässt er sich als Bibliothekar einstellen, erscheint aber so selten, dass er schließlich entlassen wird. Weit mehr als Hörsäle oder Jobs interessieren ihn die Salons der Pariser High Society.
Er war ein begnadeter Smalltalker, so würde man das, glaube ich, heute ausdrücken. Also er war ein gern gesehener Gast, er war ausgesprochen höflich, er achtete sehr stark auf die gesellschaftliche Etikette, was auch im Roman auftaucht, wo, ich glaube, über 5 Seiten hinweg die Unsicherheit des Protagonisten geschildert wird, wie er denn die Duchesse de Guermont am besten grüßen soll.
Da seine Mutter aus einer reichen jüdischen Bankiersfamilie stammt, verfügt Marcel auch ohne Arbeit über üppige Einkünfte. Zeitgenossen beschreiben ihn als eleganten jungen Dandy mit Spazierstock und Kamelie im Knopfloch. Seine großen, dunklen Augen scheinen sich geradezu fest zu saugen an allem, was sie sehen.
Er ist in die mondänen Salons in Paris gegangen, nicht nur um dort seine Zeit zu verschwenden, sondern um wirklich Sozialstudien zu betreiben. Also er hat seine Freunde beobachtet, um nachher aus diesen Figuren Romanfiguren zu machen.
Sie werden sich alle wiederfinden, die Duchessen und Prinzessinnen, die Salonlöwen und Kammerdiener. Und sie werden nicht begeistert sein. Denn Proust, der so poetisch über Weißdornhecken und Spargelstangen schreibt, erweist sich in seinen Salonszenen als bissiger Gesellschaftssatiriker. 1905 stirbt seine heißgeliebte Maman, mit der er bis dahin zusammengelebt hat. Sie zu verlieren, ist für das 34-jährige Muttersöhnchen eine Katastrophe.
Von nun an hat mein Leben seinen einzigen Zweck, seine einzige Süße, seine einzige Liebe, seinen einzigen Trost verloren.
Zutiefst verzweifelt zieht sich Proust in die Wohnung seines verstorbenen Onkels zurück, die er schalldicht isoliert und die er kaum noch verlässt. Erst jetzt begibt er sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit.
Man vermutet, dass er eben in dem Roman über Dinge schreiben wollte, von denen er nicht wollte, dass die eigene Mutter davon erfährt. Deshalb war der Tod der Mutter in gewisser Weise auch eine Erlösung, was sein Romanwerk angeht.
Was die liebe kleine Maman auf keinen Fall erfahren sollte, sind Prousts homoerotische Neigungen. Immer hat er sie vor ihr zu verbergen versucht und sich mit Schuldgefühlen gequält. Dabei sind sich die Biografen nicht einmal sicher, ob der Autor seine Homosexualität überhaupt ausgelebt hat.
Er hat immer sehr für Freunde in seinem sozialen Umfeld geschwärmt. Aber es ist tatsächlich nichts bekannt, ob Rus wirklich eine homosexuelle Beziehung im heutigen Sinne geführt hat.
Dennoch will er sein Geheimnis um jeden Preis bewahren. Als ein Journalist einmal Andeutungen über seine Beziehungen zu Männern macht, droht ihm Proust gar mit einem Duell. In seinem Werk verkleidet er die geliebten Männer als Frauen, mit zum Teil bizarren Ergebnissen. Erotische Maskeraden nennt es Gregor Schuhn in seiner Arbeit über Proust.
In der Proust-Forschung wird immer wieder darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Albertine, die große Geliebte im Roman, eigentlich basiert auf einem Vorbild, das männlich war, nämlich Prousts Chauffeur Alfredo Agostinelli, in den Proust eben verliebt war, wie man weiß. Und diese Figur der Albertine wird eben im Roman auch sehr, sehr buschikos dargestellt, also eigentlich wie ein junger Mann.
Dass der angehimmelte Alfredo in einem von Proust finanzierten Flugzeug ins Mittelmeer stürzt, ist ein weiteres Trauma im Leben des Dichters.
Was aber genau wie bei der Mutter auch den Vorteil hatte, er hatte dann etwas, worüber er schreiben konnte. Also durch den Tod des Chauffeurs wurde quasi auch die Geburt von Albertine besiegelt im Roman. Also das sich ewig entziehende Objekt der Liebe, also wo er immer nicht genau weiß, betrügt sie ihn nicht. Also Albertine ist ja eine der rätselhaftesten Figuren in diesem Roman.
Proust beschreibt nicht nur den Duft der Fliederbüsche oder die Farben des Himmels in allen Nuancen. Er durchleuchtet auch die trübe Macht der Gewohnheit, die Abgründe der Leidenschaft oder die Qualen der Eifersucht bis in die feinsten Empfindungen. Der Leser soll so einen Zauberschlüssel zu den verborgenen Räumen im eigenen Innern erhalten.
In Wirklichkeit ist jeder Leser, wenn er liest, ein Leser nur seiner selbst. Das Werk des Schriftstellers ist dabei lediglich eine Art von optischem Instrument, das der Autor dem Leser reicht, damit er erkennen möge, was er in sich selbst vielleicht sonst nicht hätte erschauen können.
Während Proust seinen Erinnerungen nachspürt, verwandelt er sich immer mehr in eine Art Grottenolm. Ein bleiches Wesen, das das Tageslicht scheut, ständig friert und selbst im Hochsommer einen Nerzmantel trägt. Er steht um 4 Uhr nachmittags auf und speist um Mitternacht. Falls er überhaupt etwas isst, denn über weite Phasen ernährt er sich von Milchkaffee. Seine Haushälterin Celeste, über 9 Jahre die engste Vertraute, hockt derweil ergeben in der Küche und wartet darauf, dass ihr Herr und Meister klingelt. Obwohl sich sein Zustand ständig verschlechtert, gönnt sich der Autor kaum eine Pause.
Weil er Angst hatte, aufgrund seiner Krankheit seinen Roman nicht zu Ende zu schreiben. Also er hat quasi dem Tod sein monumentales Werk abgerungen, könnte man so sagen.
Am 18. November 1922 stirbt Marcel Proust im Alter von 51 Jahren an den Folgen einer Erkältung. Wenige Monate zuvor hatte er seine Haushälterin eines Nachmittags mit strahlendem Lächeln empfangen.
Wissen Sie, Celeste, diese Nacht ist etwas Großes geschehen. In dieser Nacht habe ich das Wort Ende gesetzt. Jetzt kann ich sterben.
Die Blumen, das Wasser, die ganze Landschaft. Zu dem Zeitpunkt, da sie von diesem bescheidenen Spaziergänger, diesem träumenden Kind, so ausdauernd betrachtet wurden, hätten diese Stückchen Natur niemals auf den Gedanken kommen können, dass sie es ihm zu verdanken haben würden, noch in ihren flüchtigsten Merkmalen zu überleben. Und doch war es so. Hier der Duft nach Weißdorn, der die Hecke umschwirrt, in der ihn schon bald die Wildrosen ablösen würden. Da der Klang einsamer Schritte auf dem Kies einer Allee. Dort eine Luftblase, die sich auf der Oberfläche des Bachs am Rand einer Wasserpflanze bildet, um sogleich darauf zu zerplatzen. Allein meine Verherrlichung hat sie herübergerettet und ihnen ermöglicht, all diese Jahre zu überstehen. Während ringsumher die Wege verschwunden und jene, die auf ihnen gingen, samt der Erinnerung an sie, lange tot sind.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Marcel Proust, der am 10. Juli 1871 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.